Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Eltern, vielleicht aber auch liebe Großeltern, alle, die sich jetzt zur Weihnachtszeit zusammenfinden, herzlich willkommen zum großen Weihnachtsspecial von Arm aber sexy. Mein Name ist Niklas, in der Leitung auch David Martin, von dem werden Sie natürlich heute auch noch mehr hören. Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und Weihnachten ist die Zeit zusammenzukommen. Und ich kenne das von mir zu Hause, dass wir an Weihnachten gemeinsam in die Kirche gehen. Mal ganz abgesehen davon, ob das jetzt aus Glaubensgründen ist oder aus Tradition, aber das ist immer ein schönes Event mit der Familie und in der Kirche wird immer die Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Das ist etwas, was ich jedes Jahr sehr genieße. Nur dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Dieses Jahr wird es nicht in die Kirche gehen und deshalb haben wir uns gedacht, wir hier als gute Laune-Propheten des Internets müssen euch die Weihnachtsgeschichte trotzdem nach Hause bringen. Und nicht die normale Weihnachtsgeschichte, sondern die aktuelle Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte von diesem Jahr erzählt. Und die haben wir für euch mitgebracht, geschrieben von mir, meine Damen und Herren. Deshalb gibt es nun für Sie das Grippenspiel. Vor langer Zeit, im Jahr 2020, lebten in einer fremden Stadt namens Wuppertal ein Mann und eine Frau. Ihre Namen waren Maria und Josef. Maria hatte gerade ihren Job als Altenpflegerin verloren und Josef war ein mittelklassiger Schreiner, der gern auch mal vor 16 Uhr das erste Bier mit seinen Jungs vom Schützenverein köpfte. Kurz gesagt, Josefs Lifestyle war 24/7 endgeiler Turn-up. Kurz nach Jahresbeginn dann der Schock. Josefs Spielschulden haben den Rahmen gesprengt. Erst verlor er den Job, dann musste die Wohnung dran glauben. Maria und Josef standen auf der Straße. Das Einzige, was sie zusammenhielt, war die Liebe. Doch das Schicksal war noch nicht fertig mit ihnen. Und so geschah es im März, dass Maria sich erstmals kränklich fühlte. Sie erwartete eine Grippe und sie spürte, dass diese eine ganz besondere werden würde. Zu jener Zeit wollte die Kaiserin von Deutschland wissen, welch angsteinflößendes Geschwür ihr Volk befiel. Darum befahl sie, dass sich alle Menschen in ihre Heimatstadt begeben sollten, um sich in kompletter Quarantäne voneinander abzuschotten. Auch Maria und Josef machten sich auf die Reise. Sie gingen in eine Stadt, die Dresden hieß. Weil sie sehr arm waren, hatten sie nur wenig Gepäck bei sich. Für Maria war es eine anstrengende Reise, denn erste Symptome machten sich breit. Keuchend sagte sie zu Josef: Gott, der Allmächtige, eins sage ich dir, bevor ich mir nochmal sowas einfange, lasse ich mich doch eher schwängern. In der Stadt gab es ein großes Gedränge, denn es waren viele Menschen dort, um sich testen zu lassen. Maria war schon sehr erschöpft und sie wünschte sich sehr eine Herberge, wo sie sich ausruhen konnte. Doch niemand wollte ihnen ein Zimmer geben. Josef wollte ihr helfen, aber er konnte nichts tun, als mit ihr weiterzugehen und an alle Türen zu klopfen. Irgendwann zeigte ihnen endlich jemand einen Platz, wo sie bleiben konnten. Es war eine Garage, in dem ein Tesla und ein Audi e-tron standen. Das war besser als nichts. Sie bedankten sich und legten sich zur Ruhe. Auf einem Feld in der Nähe zelteten Querdenker, die so gar keinen Bock auf Quarantäne und die verdammte Diktaturmaßnahmen der Kaiserin hatten. Doch plötzlich erschraken sie, ein helles Licht blendete sie. »Was ist das für ein Licht?«, sagte der eine. Ein zweiter erwiderte: »Sorry Jungs, beruhigt euch, das ist nur eine Push-Up-Benachrichtigung meiner Grippe-Warn-App. Ich scheine eine Risikobegegnung zu haben.« Der dritte rief empört: »Dein Ernst? Wieso benutzt du diese Stasi-Kacke überhaupt?« Zweiter entgegnete: »Ich war neugierig. Ihr sagt doch immer, man soll selber nachforschen. Das muss hier ganz in der Nähe sein. Lasst uns dem Signal folgen und schauen, wo es hinführt.« Mies gelaunt zogen die Querdenker los. Ihre Warn-App leuchtete hell wie ein Stern am Himmel und zeigte ihnen den Weg. An der Garage angekommen fanden sie Josef und eine, für alle unschwer zu erkennen, furchtbar kranke Maria. Die Querdenker trauten ihren Augen nicht und stammelten wirres Zeug, als sei ihnen der Heiland selbst begegnet. Voll Reue und beschämt von ihrem narrenhaften Verhalten gingen sie los und kamen wieder mit kostbaren Geschenken. Sie brachten Klopapier, Pesto und einen Gutschein für ein Jahresabo bei Netflix. Mit Sicherheitsabstand huldigten sie Maria und Josef und zogen zur Feier des Tages sogar eine Einwegmaske auf. Und alle, die zur Garage kamen, um die bittere Wahrheit zu sehen, wurden bei dem Anblick ganz still. Keine Wut lag in der Luft, kein Hass, keine Selbstsucht. Bloß die Einsicht, dass wir das hier nur gemeinsam schaffen. Ende. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur großen Weihnachtsepisode von Arm aber sexy. Mein Name ist Niklas und mit mir, wie immer, mein geschätzter Freund und Kollege David.
Ja, moin. Danke. Danke für diese tolle Geschichte gleich am Anfang. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich fand das super, wie du das Leid zweier Personen in die Neuzeit umgeschrieben hast, um Realität greifbar zu gestalten. Das fand ich ganz schön.
Vielen lieben Dank. Du hast die Geschichte jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört. Was würdest du sagen? Habe ich das zeitgemäß aufgefangen?
Ich würde sagen, per se ja. Ich weiß nicht, wie die Zustände gerade in Wuppertal sind. Also explizit in Wuppertal.
Ja.
Da bist du vielleicht, was ist gerade, warum hat der Poet und Autor dieses Gedichtes Wuppertal als Startpunkt gewählt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe mir tatsächlich schon fast gedacht, dass du mich das fragen wirst und ich habe keine passende Antwort parat. Ich habe mir tatsächlich gedacht, das war ein bisschen wie so ein Lückentext und habe mir gedacht, was ist so eine richtige deutsche Stadt, wo man sich irgendwie so denkt, so sie reisten in eine ferne Stadt namens, und Wuppertal ist für mich so ein bisschen so, boah, das ist richtig kackdeutsch. Wuppertal ist so.
Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, dass Wuppertal seiner Zeit voraus ist, weil die ja natürlich super stolz auf ihre Schwebebahn sind, was so mit das Wahrzeichen von Wuppertal ist. Und es ist ja wirklich also technologisch ein Meisterwerk. Und ich glaube, aus Wuppertal kann man noch ganz große Dinge erwarten. Wie zum Beispiel eben die Reise von zwei Corona-verseuchten Personen.
So ist es.
Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
Jetzt kommt Werbung.
Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne?
Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was?
Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung.
Geil.
Niklas.
Ja.
Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der Reserve locken.
Mhm.
Wie steht's denn um deine Altersvorsorge?
Ah, nein! Nein, warum bitte? Sprichst du mich jetzt darauf an?
Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen.
Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema.
Es tut mir leid.
Weil man möchte ja auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig.
Ja, sehr. Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal for reals, gibt es irgendwas, was du dir, auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben.
Ja, das wäre super, ja.
Das wäre geil.
Ja,
das wär Schaffst gut. du das mit deiner aktuellen Rentenversicherung? Da müsstest du erstmal eine für haben, oder?
Muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen.
Hast du eine Rentenversicherung?
Naja, ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein.
Machst du wirklich?
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Mach ich das auch?
Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge.
Ach, du hast ETFs?
Ja.
Ah, okay.
Ja, ach so, ja.
Ja, kannst du sagen.
Ja.
Das ist keine Schande.
Ich habe ETFs.
Jetzt ist es raus.
Es ist raus, ich habe ETFs.
Okay, sehr
ich
gut.
Ich bin Broker. Ich mache was an der Börse.
Digga. Okay. Also du hast einen ETF-Sparplan?
Ja.
Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt
weniger als gedacht.
Oh Mann.
Es ist immer weniger als gedacht.
Ja.
Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingrätscht und Abhilfe verschaffen kann. Und zwar ist das Clark. Und Clark hat zum Thema Altersvorsorge individuelle Expertinnen und Experten, die dich, mich oder euch beraten können. Clark hilft dabei, mehr aus der Rente rauszuholen. In der App, kannst du easy aufs Handy runterladen, kriegst du mit ein paar Klicks heraus, welche Themen dir wichtig sind. Und dann können dir in einem Termin mit einem Berater, mit einer Beraterin Vorschläge gemacht werden, wie deine Versicherung und deine Rente aussehen soll. Alles ganz super entspannt. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange, du siehst super aus.
Ich habe heute eine Creme drauf.
Hast du da Creme drauf?
Mhm.
Genau, lass es schmecken. Wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und sorge vor. Für alle Dudes und Dudinen da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code
DUDES, D-U-D-E-S 54, DUDES 54, alles groß geschrieben.
Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast.
Werbung Ende.
David, jetzt aber erstmal, wo wir gerade über Reisende sprechen. Wir beide sind ja heute nicht an einem Ort, was mich natürlich erstmal traurig stimmt. Vor allen Dingen zu Weihnachten, wo man doch eigentlich mit seinen Liebsten zusammen sein soll. Bist du ganz weit weg von mir? Wo bist du?
Ich bin in Ingolstadt, ich bin bei meinen Eltern zu Hause. Wir haben es ja in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, dass wir jetzt diese Folge nicht in trauter Zweisamkeit aufnehmen können, wobei ich natürlich über das Video deinen schönen 4K 65 Zoll Fernseher und Kamin sehe. Also da kommt es mir auch ganz warm im Herzen rüber, deswegen finde ich das sehr, 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 sehr schön.
Ich bin hier. Ich habe auch schon tatsächlich überlegt, ganz kurz, wie lange ich diesen Fernseher wohl laufen lassen muss mit diesem Kaminfeuer, damit der irgendwann wirklich warm wird und mir die Bude heizt. Aber ich habe das Gefühl, dieses hochtechnologische, fortgeschrittene Ding, was ich mir hier hingestapelt habe, ich glaube, das kann ich einfach 24/7 anlassen und es passiert überhaupt nichts. Das ist eine große Enttäuschung an dieser Stelle.
Ich habe hier tatsächlich ein Feuer bei meinen Eltern. Also wir haben so einen Kamin, so einen alten, richtig nice, wo du Holz reinschmeißen musst und der heizt dann das ganze Haus. Das ist richtig, richtig nice.
Was bedeutet dir das, nach Hause zu kommen? Jetzt, weil du bist ja, du hast ja tatsächlich, also ich finde es ja sehr, sehr, sehr schade. Ja, nee, also was heißt schade? Ich finde es sehr toll, dass ich nicht so einen weiten Weg habe nach Hause. Also wenn ich mal nach Hause möchte, dann ist das bei mir hier von Köln aus irgendwie, das sind 100 Kilometer, da düse ich mal eben schnell rüber. Du hast natürlich eine weitere Anreise. Wie ist das für dich, wenn du jetzt nach Hause kommst?
Ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, weil ich einfach, wie du schon richtig gesagt hast, ich komme einfach seltener nach Hause. Insofern ist dann die Familienzeit viel intensiver. Ich komme hier eindeutig eher und besser zum Abschalten. Also als ich hier ankam zum Beispiel, ist nichts von wegen, hey, Handy raus und erstmal chillen oder irgendwie ein bisschen daddeln oder im Zimmer rumhängen, sondern ich bin die meiste Zeit eigentlich nicht am Handy und mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder oder mit meiner Familie und mit meinen Eltern eben zusammen. Und das ist toll, da kann man wirklich abschalten, also da kann man diese besinnliche Vorweihnachtszeit, die man ja plakativ immer anspricht, ernst nehmen und sagen, zur Ruhe kommen und einfach die Familienzeit genießen.
Okay, und wie sieht jetzt so ein klassisches Weihnachten bei euch aus? Was geht ab jetzt, wenn es dann morgen heißt, die Geschenke liegen unterm Weihnachtsbaum, du schon an der Tür kratzt quasi, damit du endlich rein darfst und die Pakete aufreißen darfst und dich wie ein wildes, ungezähmtes Tier über deine geilen neuen Spielsachen hermachen kannst? Was geht da ab? Jetzt habe ich natürlich schon gesagt, was abgeht, ne? Jetzt habe ich es natürlich schon verraten, aber du kannst gerne noch mal ein bisschen ausschmücken, wenn du möchtest.
Genau, also im Prinzip, das Weihnachtliche fängt ja nicht nur an Heiligabend unterm Christbaum an, sondern es fängt ja an, wenn die Kinder mehr oder weniger nach Hause kommen, zu den Eltern, ne? Wenn alle wieder zusammenkommen, wir sind alle negativ getestet, bevor jetzt jemand fragt, so, was ist denn hier los und so, alle negativ getestet, deswegen verbringen wir auch die Zeit nur hier zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir spielen ganz viele Gesellschaftsspiele.
Ja.
Und sitzen einfach zusammen. Wir haben letztens Spiel des Lebens gespielt und da kommt natürlich die ein oder andere Rivalität unter den Kindern wieder auf. Schnippische Kommentare der Eltern. Zum Beispiel kriege ich ganz oft gesagt, dass ich doch, ob ich jetzt nicht einen Weißwein trinken wollen würde. Und dann sage ich die ganze Zeit, nee, ich möchte jetzt gerade nichts trinken. Und dann kommt immer so ein Kommentar von wegen, ihr trinkt doch so viel in Köln. Ihr seid doch mal fetzendicht.
Warum denkt das eigentlich jeder? Warum denkt denn eigentlich mal jeder, dass wir so viel saufen würden? Das stimmt überhaupt gar nicht.
Also man muss vielleicht noch vorweg sagen, wir haben ja ein Video aufgenommen, um das Jahr etwas Revue passieren zu lassen. Und da ist fast in jedem Monat eine Story mit drin, wo wir sagen so, ja, da übrigens waren wir auch wieder richtig dicht.
Witzig, dass du es ansprichst, denn jetzt hast du es quasi gerade beiläufig in die Runde geworfen. Die Leute wissen noch gar nichts davon. Wir haben bisher nur verraten im Internet, dass dieses Jahr noch ein letztes großes Projekt von uns kommen wird. Und zwar am 29. Dezember. Und du hast gerade schon angerissen, dieses Projekt, was da für euch kommen wird, ist unser Jahr 2020. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte das Gefühl, in letzter Zeit, wenn ich mit Leuten geredet habe über das Jahr 2020, war der allgemeine Konsens, es war ein furchtbares Jahr. Es ist keine Frage, es ist ein furchtbares Jahr, in dem viele furchtbare Dinge passiert sind, aber für uns beide war es das unglaublichste Jahr unseres Lebens und mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten, denn ihr werdet es sehen, am 29. Dezember, es ist ein XL-Projekt geworden, absolut, dieses Video umreißt wirklich alles, was dieses Jahr passiert ist, mit allen Höhen und wenigen Tiefen bei uns, muss man einfach mal dazu sagen, und es ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz schön zu sehen, wie dieses Jahr auch tolle Dinge formen konnte, mit euch allen zusammen.
Ja, aber jetzt mal auch wirklich Tacheles und jetzt, wo ich weiß, dass meine Eltern beide den Podcast hören, kannst du denen vielleicht mal sagen, dass wir einfach in dem Jahr gar nicht mal so viel Alkohol getrunken haben? Und die Ausschmückung unserer Storys war einfach nur sehr, sehr, weiß nicht, verflüssigt.
Okay, das soll ich jetzt eidesstattlich hier bekräftigen?
Quasi, ja. Ja, meine Ausreden ziehen anscheinend nicht. Die sagen die ganze Zeit, ja, genau.
Ja, das Problem ist, David, wir haben ein kleines Problem. Ich weiß, dass deine Eltern unseren Jahresrückblick schon gesehen haben. Und in diesem Jahresrückblick hat sich relativ eindrucksvoll gezeigt, dass wir selber überrascht waren, wie oft wir dieses Jahr besoffen waren. Das ist also
diese eine Szene von mir, da bin ich immer noch ein bisschen peinlich berührt.
Ja, aber die musste rein. Es gab dieses Wochenende in Heidelberg. Völlig egal. Ja. Schaut den Film. Ja. Schaut den Film am 29. Dezember auf all unseren Kanälen bei YouTube, bei IGTV. Wir freuen uns unfassbar drauf, das mit euch zu teilen. So viel aber dazu. Jetzt geht's weiter hier mit der Weihnachtsepisode. Du bist zu Hause. Du fühlst dich auch schon wohl. Ihr spielt Gesellschaftsspiele an Weihnachten. Da waren wir stehen geblieben.
Genau, wir spielen Gesellschaftsspiele, kommen auf jeden Fall sehr ruhig zusammen. Es wird der ein oder andere Weißwein oder Glühwein getrunken. Im Grunde genommen. Aber was mich immer wieder überrascht, nicht nur zu Weihnachten, glaube ich mal, das ist eigentlich fast das ganze Jahr über. Wenn ich hier zu Hause bin, es ist unfassbar dunkel. Ich weiß nicht, warum, dass meine Eltern einfach nie Licht anmachen. Und es besteht eine Grundmüdigkeit. Ich bin quasi aus dem Zug ausgestiegen und bin hier in die Haustür rein und habe gemerkt, fuck, ich bin richtig im Eimer. Um 8 Uhr abends. Ich bin so im Sack. Ich weiß nicht, woher das kommt, dieses Müdigkeitsgefühl.
Also ich vermute sehr stark, dass es daher kommt, dass dieses Jahr in Bayern ja kein Oktoberfest stattgefunden hat. Und deshalb ist der Bayer grundsätzlich im Unterbier, wie du auch schon öfter mal gesagt hast. Und ich höre sehr aufmerksam zu. Ich vermute, dass Bayern gerade absolut im Unterbier ist und einfach tatsächlich das Gefühl hat, dieses Jahr nicht genug besoffen gewesen zu sein. Und deshalb macht sich jetzt Richtung Ende des Jahres so eine Grundmüdigkeit in der Bevölkerung breit.
Also willst du damit sagen, dass ich auf die Anspielungen meines Vaters und meiner Mutter gegenüber meines Alkoholkonsums in Köln quasi eingehen sollte, um die Müdigkeit zu bekämpfen, gleichzeitig aber wahrscheinlich dann einfach heftig eskalieren würde?
Ja, also du sollst vielleicht antworten, wenn deine Eltern dich nochmal auf deinen Alkoholkonsum ansprechen, solltest du sagen, Mutter, Vater, vielleicht habt ihr einfach dieses Jahr nicht genug gestoffen. Sonst werdet ihr echt gerade einfach ein bisschen besser drauf mit der allgemeinen Situation. Ihr müsst einfach jetzt, vor allen Dingen während Corona, wenn alles ein bisschen drunter und drüber geht, müsst ihr schauen, dass ihr euch mindestens 1 bis 5 Mal die Woche richtig schön die Wodkaflasche durch die Venen inhaliert. Das ist wichtig, da auch für die Gesundheit.
Hat mir meine Schwester hat mir erzählt, Wodka heißt kleines Wässerchen quasi. Ist die Verniedlichung eines Wassers. Deswegen, nicht deswegen, aber vielleicht auch aus dieser Grundlage trinkt der Russe, sage ich mal, gerne ein kleines Wässerchen.
Wie kann es denn sein, dass der Russe an sich das denn so krass wegsteckt? Ich hatte mal einen Klassenkameraden, der war Russe, und ich bin der Letzte, der sich rausnehmen würde, einfach jetzt zu behaupten, dass Russen irgendwie grundsätzlich viel Wodka trinken, wenn ich es nicht tatsächlich mal am eigenen Leib erfahren hätte. Der Klassenkamerad hieß Daniel, und Daniel war Russe und hat uns immer wieder erzählt, dass die tatsächlich da tagtäglich Wodka trinken. Also wirklich so ein Bilderbuch-Russe. Das war so, und die scheinen da tatsächlich Wodka in sich reinzukippen.
Okay, Bilderbuch-Russe?
Ja.
Wie was ich hat er so an? Hat er doch so eine...
Der hatte immer so eine Mütze an, mit einer Seite so Fell, genau. Ja. Und dann hatten sie vorne dieses russische Wappen, ne, mit dem Hammer und der Sichel. Und immer eine richtig dicke... Wappen. Doch, das russische Wappen, das kennt man doch. Das ist auch immer dann überall drauf. Und dann hatte der auch immer eine dicke Wolljacke an, eine Felljacke, und da ist was auch sehr interessant, er kam tatsächlich im Winter auf einem Eisbären zur Schule und nicht mit dem Fahrrad.
Oberkörperfrei.
Und das war immer sehr schwierig, weil man nie wusste, wo man den Eisbär parken soll, weil es gab immer die Fahrradständer vor der Schule, und da haben wir immer ganz tierisch Ärger bekommen, wenn einer von uns das Fahrrad irgendwie da so vorgeparkt hat oder nicht genau da drin. Aber park mal so einen Eisbären an diesem Fahrradständer, so dass der nicht mehr Platz wegnimmt als ein Autonormalfahrrad. Das war super schwer.
Auf der anderen Seite, wenn natürlich dieser Bär beim Einparken das ein oder andere Fahrrad irgendwie kaschiert, willst du natürlich auch nicht derjenige sein, der sagt, du Daniel, dein Bär hat mein Fahrrad Rücklicht etwas tangiert. Da ist natürlich jetzt die Leuchte kaputt.
Ja, das ist natürlich auch nicht machen. Einmal ist es halt passiert, dass da jemand tatsächlich, also da hat jemand sein Fahrrad stehen und der Eisbär hat halt dieses Fahrrad umgeschubst, und dann hat dieses Kind, möchte ich sagen, das war schon noch sehr jung, hat halt dann versucht, den Bären zu konfrontieren, und was soll ich sagen?
Meinst du, der Russe, wenn man jetzt schon den Russen ganz plakativ fast schon sehr naiv darstellt, dass er auch über die Weihnachtszeit dementsprechend viel Wodka trinkt?
Nee, ich vermute, dass er dann an Weihnachten, also weil man ja, also so wie der Deutsche anfängt panisch im Dezember Glühwein zu saufen, glaube ich, dass der Russe anfängt panisch über Weihnachten gar kein Alkohol mehr zu trinken.
Das ist eine wilde Theorie.
Ja.
Also auch kein Glühwodka.
Oder dass der Russe flambiert. Anfängt mit seiner Familie am Weihnachtsabend so richtig so quasi so ein Summer-Vibe zu machen und dann fangen die an, so Cocktails zu machen und haben so einen Cocktail-Mixer da, der so richtig fancy Sex on the Beach und Calpirinhas macht und alle haben so Hula-Hoop-Reifen und so Hawaii-Ketten an und so fancy Hemden und es läuft so hawaiianische Musik und so. Das ist so, also ist in meinem Kopf so russische Weihnachten.
Ja, man könnte ferner nicht von der Realität leben, aber das ist super, was für eine blühende Fantasie du hast.
Das hilft mir manchmal, über Probleme hinwegzukommen. Wenn man einfach manchmal so an der Realität vorbei, dann merkt man Corona zum Beispiel gar nicht. So, wenn man einfach sagt, so, gibt's nicht. Also Corona, ich kenne keinen, der Corona hat. Ich kenne keinen, der Corona hat. Also kennst du wen persönlich? So, da muss man einfach mal selber sagen, so, ist vielleicht auch einfach alles heißer gekocht als gegessen.
Kann sein.
Jetzt habe ich natürlich meine Weihnachtsgeschichte, meine Weihnachtsgeschichte, die ich am Anfang erzählt habe, habe ich die Moral von meiner Weihnachtsgeschichte gerade selber mit Füßen getreten.
Aber das macht dich als Künstler quasi sehr authentisch, weil auf der einen Seite bist du nicht nur kreativ Schaffender, sondern auch Zerstörer deines eigenen Werkes, was dich wiederum nötigt, das nächste Kunststück zu erschaffen, um die Leute dann wieder vom Gegenüber oder vom Gegenteil zu überzeugen. Du schaffst das eine, sagst, dass es und glorifizierst deine eigene Aussage. Auf der anderen Seite sagst du dann purer Quatsch, was war ich denn für ein Idiot und machst weiter. Und das ist halt so ein Prozess eines Künstlers, um stetig einfach Schaffender zu bleiben. Sehr wichtig. Sein eigener Schaffender, aber auch sein größter Kritiker gleichzeitig zu sein.
So ist es. Vielen lieben Dank. Aber bei mir gibt es nur positive Rezensionen für alles, weil ich.
Positive Vibes only.
Ja, genau.
Wo wir gerade schon beim Thema Essen waren, heißer gegessen als gekocht, wusstest du, dass es auch ziemlich weirde Bräuche in anderen Ländern gibt? Wir haben jetzt schon beispielhaft über den Russen gesprochen, der vielleicht jetzt über die Weihnachtszeit gar keinen Wodka trinkt, sondern primär kein Alkohol und in hawaiianischen Traditionskleidern am Strand tanzt. Ist es auch der Fall gewesen, dass 1974, und jetzt halte ich fest, 1974 hat eine große Fastfood-Kette mit drei Buchstaben. Vielleicht kommst du ja drauf.
KFC.
Das ist korrekt. Eine große Kette namens KFC hat in Japan eine große Weihnachtskampagne gestartet. Und obwohl in Japan nur 1% der Bevölkerung tatsächlich christlich gläubig sind, hat KFC diese große Kampagne gestartet und zu Weihnachten eben frittiertes Hühnchen angeboten. Und jetzt ist da ein exorbitant hoher Konsum an frittiertem Hühnchen. Und der Konsum ist tatsächlich so hoch, dass die Japaner an Weihnachten 10-mal mehr frittiertes Hühnchen essen, als übers ganze Jahr verteilt.
Stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung.
Jetzt kommt Werbung.
Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne?
Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was?
Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung.
Geil.
Niklas.
Ja.
Wie geht's?
Sauber.
Mega. Was, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin?
Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie.
Okay. Was ist in deinem Portemonnaie drin?
Ist ultra privat.
Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin ein Mindreader.
Ja.
Ich spüre, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Da ist dein Büchereiausweis. Dein Schwimmpferdchenabzeichen.
Wo er?
Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin
ist.
Okay,
stopp. Aber es stimmt alles.
Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen? Ist das mal passiert?
Nee, keine Ahnung, weiß nicht, wer das macht.
Nee? Ist schon ein bisschen zu lange da auch da drin, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch ein Stück Latex, womit ich schon 5-mal versucht habe, irgendwo zu bezahlen. Hier sind 5 €.
Das geht wahrscheinlich nicht, ne?
Das geht nicht.
Okay, pass auf. Soll ich dir mal sagen, womit das Bezahlen funktioniert und was in deinem Portemonnaie noch fehlen könnte? Es ist die neue Sparkassen-Card. Die hat nämlich zahlreiche neue Features und ist immer am Start. Was kann die alles, fragst du dich jetzt vielleicht. Pass mal auf, mit dieser
einen Karte. Was kann sie alles?
Glad you asked, ich sag's dir. pass auf, mit dieser Karte hast du einfach Möglichkeiten, im In- und Ausland bargeldlos zu bezahlen. Du kannst online, mobil, an allen Mastercard- und Visa-Akzeptanzstellen deine Karte vorhalten und dann macht es immer bling. Ich weiß nicht den genauen Jingle, aber so stelle ich mir ihn vor. Das passiert mit deinem Kondom recht selten, glaube ich.
Das macht selten bling.
Mit dieser Karte hast du auch volle Kostenkontrolle durch direkte Abbuchung vom Girokonto und absolute Sicherheit im Online-Shopping dank des 3D-Secure-Verfahrens. Also alles in allem mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten und mehr Sicherheit. Noch mehr Sicherheit als dein altes Kondom. Falls ihr euch jetzt denkt, mega, mein Kondom kann auch nicht bezahlen, dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer.
Nicht in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig?
Niklas, you goddamn right.
Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast.
Werbung Ende.
Aber ist das jetzt echt so ein Weihnachtsding? Also, aber was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun, dass die das machen? Oder machen sie es einfach, weil sie sagen, geil, jetzt gibt's hier KFC?
KFC hat diese Weihnachtskampagne in Japan gestartet, um denen zu sagen, hey, das ist anscheinend so ein Ding, go for it. Und die Japaner fahren voll drauf ab. So wie die Russen sonst über das Jahr hinweg Wodka trinken, essen die Japaner an Weihnachten frittiertes Hühnchen.
Wow. Das ist ja tatsächlich KFC.
Das weiß man doch.
KFC finde ich so wahnsinnig unappetitlich. Ich war noch nie bei KFC, weil ich diese, also jetzt mal ganz abgesehen, dass ich mittlerweile Vegetarier bin, klar, dann macht es irgendwie auch Sinn, aber diese Eimer voll mit diesen Hühnchen, das ist so abartig. Ich habe mal irgendwann, aber das ist natürlich auch, aber so kannst du ja super, ne, mich kannst du ja triggern mit sowas. Ich habe irgendwann im Internet so ein Bild gesehen von so einem ganzen kleinen Hühnerbaby, was da irgendwie einfrittiert war in so einem Bucket, das war noch mit Augen und so.
Ey, sowas habe ich nicht erlebt, aber ich war schon ein paar Mal bei KFC. Ne? Da kommen irgendwelche betrunkenen Stories wahrscheinlich wieder hoch, deswegen meine Eltern haben wahrscheinlich gar nicht mal so Unrecht. Aber früher oder später landet man schon mal so ein bisschen full of shame in so einem Fastfood-Restaurant. Primär Wochenende, irgendwann 4 Uhr morgens, rotzevoll. Ich will jetzt unbedingt meine Pommes haben, sonst knallt Tiffany. Warum auch immer eine Tiffany im Raum sein muss, keine Ahnung, aber mein kreativer Kopf hat es gerade projiziert. Wir haben da mal auch nach dem Trinken KFC Buckets gekauft und ich habe mich in der Situation gefragt, weil ich, wenn ich trinke, immer so recht philosophisch angehaucht bin und sehr tiefgründige Gedanken quasi auch veräußern muss.
Was ist das denn? Sorry, also ich war schon ein paar Mal betrunken mit dir unterwegs. Das ist nicht das eine, was mir aufgefallen ist, wenn du betrunken bist, dass du tiefe, kreative, okay, philosophische Gedanken bekommst.
Ja, aber ich fühle mich so.
Ach so, ja, ja, okay. Ja, ich auch.
Genau, also du willst ja schon dann irgendwie Weltverbesserer sein.
Ja, ja.
Gleichzeitig aber auch versuchen, nicht an deiner eigenen Kotze zu ersticken.
So ist es.
Das ist es natürlich so, der Spagat, die Herausforderung. Naja, auf jeden Fall, ich hatte so ein Chicken Dings in der Hand und ich habe mir gedacht, welches Teil des Huhnes esse ich denn gerade, weil das bis ins letzte Ende durchfrittiert war und ich kaum noch wusste, was jetzt letztendlich irgendwie von diesem Huhn essbar in meiner Hand liegt, weil egal in von welcher Richtung ich reinbeiß, es schmeckt irgendwie gleich und was ist das für ein Huhn am Ende des Tages? Und so habe ich mich da irgendwie an den recht drahtigen und knorbeligen Teilen quasi entlang gegessen, um schlussendlich zu realisieren, dass ich einfach nur so 3 Zehen und einen Fuß in der Hand hatte und da war einfach ein Hühnerfuß, der einfach frittiert war. Und das Frittierte habe ich weggegessen und hatte am Ende dieses knöchrige Ding in der Hand. Das hat mich so angewidert. Das war so eklig. Also diese ganzen Eklats von irgendwelchen Lidl-Salaten, muss ich zwangsläufig Lidl sein, oder irgendwelchen abgepackten Salaten, wo auf einmal Spinnen in Bananen und Schlangen in irgendeinem Salat drin hängen. Das sind auch Schlagzeilen, die mich auch immer
heftig verwundern.
Und keiner hinterfragt KFC.
Ja, aber ist es nicht, ja Moment, also ja, keiner hinterfragt KFC, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich glaube, es gibt schon Leute, die KFC hinterfragen, aber ist es nicht irgendwie total abstrus, wie dass der Mensch halt so gepolt ist, dass er sich alles reinpfeift, also wirklich alles. Also alles, was man irgendwie von einem Tier essen kann, wird weggeschmettert. Und dann holt man sich irgend so einen plastikverpackten Salat im Supermarkt, dann ist da irgendwie eine Spinne drin und da flippt der Deutsche aus. Was ist das für eine Scheiße in meinem Salat? Nicht mit mir. Wofür packen Sie die Scheiße denn in Salat ein? Damit ich gehe doch, sonst würde ich doch selber in den Wald gehen und da meinen Salat pflücken gehen. Das mache ich ja nicht. Ich stehe auch nicht selber auf dem Feld und pflück meinen Salat. Oder ich bin doch auch nicht der das Huhn durch den Schredder wirft. Das lasse ich doch extra andere für mich machen, damit das fachgerecht verarbeitet wird, damit ich überhaupt nicht mehr sehe, was ich denn da esse, weil am Ende des Tages soll es halt einfach nur hübsch auf meinem Teller aussehen, damit ich es mir reinpfeifen kann. Und so verlieren wir komplett die Bindung zu dem, was wir essen. Also dass wir das einfach nur noch als Lebensmittel sehen, aber das Tier dahinter ja so weit weg von uns ist.
Schöner Gedanke, den du aussprichst, ist tatsächlich auch, die Theorie ist tatsächlich auch auf Weihnachten umzumünzen, weil letztendlich, wie das Tier quasi vom lebenden Zustand auf meinen Teller kommt, ist mir als Fleischesser dann vielleicht per se erstmal egal, Hauptsache es günstig und es schmeckt, und wenn es auf dem Teller liegt, hinterfrage ich sowieso gar nichts mehr, ist vielleicht der kommerzielle Gedanke eines Weihnachtsfestes genauso runterzuberechnen, indem Kinder einfach auch nur Wünsche haben, irgendwas wollen, und dann ist letztendlich das neue iPhone oder was auch immer verpackt unterm Baum, aber wie es dann dahin kommt, erstmal müssen die seltenen Erden abgebaut werden, die Eltern, die das Ding erstmal kaufen müssen, müssen das ausgeben, das Geld ist auch nicht günstig, und das Kind ist so einfach zu überzeugen, von wegen, wenn es unterm Baum liegt, passt alles, und wenn es nicht unterm Baum liegt, ist das Geschrei ganz groß. Dass man da auch quasi diese nötige Weitsicht, die vielleicht auch beim Fleischessen manchmal gar nicht verkehrt ist, komplett auslässt.
Na, interessant ist ja, dass das Wort, ich glaube, das Wort, was über Weihnachten allgemein steht, ist Tradition. Und Tradition ist ähnlich wie mit der Kirche. Man könnte es ja alles anpassen. Ne? Wenn der Mensch ein bisschen flexibler wäre in seinen Traditionen und mit seinen Bräuchen, dann wären viele Dinge ganz anders. Überleg mal, wie du aufgewachsen bist oder wie ich aufgewachsen bin. Also dieses Bild von Weihnachten und wie es auch so aus Werbesicht kommuniziert wird, hat sich eigentlich nie geändert. Also zumindest habe ich das Gefühl. Die Coca-Cola-Werbungen, die sehen heutzutage auch immer noch genauso aus wie vor 15 Jahren, weil das einfach schön ist. Es ist auch schön, um Gottes Willen. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten für das, was es ist, und für die Grundmessage von Weihnachten liebe ich Weihnachten. Aber bestimmte Dinge werden sich einfach nicht ändern. So ist es genau wie mit der Geschenkerei und so, wo wir unsere Pakete fett einpacken in noch mehr Krimskrams und Scheiß und kaufen und Konsum vom Feinsten und don't give a shit, was da auf dem Weihnachtstisch steht. Völlig egal. Hauptsache, alles ist so, wie das schöne Bild in der Werbung es zeigt. Genauso soll unser Weihnachten aussehen. Und würden wir unsere Traditionen vielleicht einmal anpassen, dann würden vielleicht bestimmte Dinge anders aussehen. Wenn zum Beispiel der Weihnachtsbraten nicht traditionell auf dem Tisch stehen müsste, weil das halt so ein Ding ist, dann würde einem nicht immer wieder gesagt werden, so, doch, Weihnachten muss schon ein fetter Gänsebraten am Tisch sein. Das muss so sein. Dann wird vielleicht irgendwie eine vegetarische Alternative auf dem Tisch stehen, wenn morgen jemand entscheiden würde, in allen Werbespots würde, keine Ahnung, nur noch Salat auf dem Tisch stehen an Weihnachten oder so. Es könnte sein, das wird vielleicht ein paar Jahre dauern, aber dann wäre es so.
Ist das nicht ironisch, dass der Deutsche, aber nicht nur der Deutsche, sondern vielleicht aber auch jeder andere auf der Welt, der Weihnachten feiert, gerade in den Zeiten, zu denen Corona leider die Schlagzeilen beherrscht, jetzt von diesen Traditionen eigentlich nicht abweichen möchte? Deswegen gibt es ja auch politische Entscheidungen, um eben letztendlich die Familien wieder zusammenzukriegen. Haben wir hier auch die Diskussion gehabt, kommen Oma und Opa, sollen wir es hier in kleinem Kreis halten? Und die Fragen und die Diskussionen, aber auch die Argumente, was für, was dagegen spricht, letztendlich aber auch nur, weil wir es immer so gemacht haben und weil man das ja über Weihnachten so macht. Also das heißt, diese perfekte Inszenierung, die man familienabhängig quasi übers Jahr hinweg immer einstudiert hat, ne? Weihnachtsbraten muss auf dem Tisch, der Baum muss so aussehen, die Kinder müssen schön angezogen sein, dann kommt der und der zu Besuch. Also diese perfekte Inszenierung und diese, ich will nicht sagen, diese gute Miene zum bösen Spiel, aber eindeutig, ich finde es fast mit Scheuklappen in ein Fest reinzugehen, ohne zu realisieren, was gerade eben vielleicht wichtiger ist.
Das stimmt. Jedoch muss ich sagen, dass Weihnachten einen Grundgedanken hat, den ich nie ändern würde, der ein toller Grundgedanke ist und der auch über dem Ganzen schwebt, und deshalb mag ich Weihnachten sehr. Weihnachten, das Fest der Liebe, ist nach wie vor eine schöne Betitelung des Ganzen, finde ich. Verdrehst du gerade die Augen?
Ja.
David, es ist, guck mal, also, ne, sagen wir jetzt mal, es ist nicht das Fest der Liebe, aber wir könnten es zum Fest der Liebe machen. Dann lassen wir jetzt mal all den Scheiß raus, den wir nicht brauchen für Weihnachten. Lassen wir mal die Geschenke raus, weil man muss sich nicht unbedingt, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, man muss nicht unbedingt den Weihnachtsabend nehmen oder den Geburtstag, um mal ein Geschenk zu machen. Das kann man auch außerhalb des Jahres. Aber wenn man doch einen Tag im Jahr hat, du zum Beispiel, da du so weit weg wohnst von deiner Familie, bist du ja nicht so oft in der Heimat, weil es einfach für dich ein ganz, ganz weiter Weg ist im Prinzip nach Hause. Aber du hast jetzt Weihnachten als Anlass gefunden, um zu deiner Familie zu kommen, sogar in einer schweren Zeit wie Corona, wo man sich nicht sicher ist, ob das überhaupt richtig ist. Ich fahre morgen auch nach Hause. Und ich denke mir, dieses Jahr ist doch dieses Fest vielleicht wichtiger denn je, denn dieses Jahr gebe ich erstmal einen Scheiß auf Geschenke, wenn ich dafür meine Liebsten irgendwie um mich haben kann. Weil dieses Jahr habe ich es verdammt nochmal nötig, meine Familie irgendwie um mich zu haben und die Leute, die ich irgendwie gern habe. Und das war in den letzten Jahren auch so. Aber dieses Jahr weiß ich es, glaube ich, ein bisschen mehr noch zu schätzen, oder?
Ja, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, ich sag mal so, vielleicht auch abschließend jetzt, nicht für den Podcast, sondern für diese Thematik. Deutschland ist natürlich absoluter Vorreiter, was den digitalen Fortschritt angeht, oder? Da sind wir doch, wir haben doch 1A Internet.
Ja, aber das ist doch überall. Scheiße. Das ist doch scheiße. Komm. Also, du willst
haben
doch nicht.
Nein,
das ist
nicht.
Das ist, ja, aber ich weiß, aber Digitalisierung wäre niemals ein Ersatz, um die Leute, die man irgendwie gern hat, um sich zu scharen. Das hat doch während ganz Corona auch noch nie funktioniert. Sind wir mal ehrlich, diese ganze Illusion, die wir uns aufgebaut haben, von Livestreams, von Zoom-Calls, von Hausparty, dieser App, wo alle gesagt haben, ist ja mega geil, von wegen Quarantäne, mich kann man nicht einsperren, weil ich mache eine fette Party mit meinen Freunden und bin richtig besoffen alleine und am Ende machst du dein Handy aus, sitzt richtig storno bei dir zu Hause und denkst dir kurz so, alles klar, unreal. Ich glaube, am Ende gibt es einfach keinen Ersatz dafür, nach Hause zu kommen. Und wenn ich mich, bei uns wird es übrigens dieses Jahr so laufen, dass wir, ich habe heute meinen Corona-Test noch vor mir, heute Abend, und werde dann morgen früh in die Heimat fahren. Und wir haben das folgendermaßen gemacht, damit wir zusammen sein können, was natürlich auch eine große Diskussion war und alle waren sich unsicher, was richtig ist, haben wir uns alle vorher testen lassen, werden auf direktem Weg nach Hause fahren und wenn wir zu Hause drin sind, wird die Tür geschlossen und dann wird sie auch geschlossen bleiben, bis Weihnachten rum ist. Das heißt, wir leben da quasi für ein paar Tage isoliert, nicht illusioniert, sondern isoliert auf einem Raum und haben die Möglichkeit, uns auch irgendwie nahe zu kommen und uns irgendwie auch wirklich nahe zu sein und das finde ich einen schönen Gedanken. Und wenn es nur so geht, dann ey, fuck it, dann ist es so.
Also ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen hier. Am Anfang war der Gedanke auch nicht schlecht. Aber ich sag's dir gleich, ja, it's a trap.
Ja, ich weiß.
Flieh,
es gibt
so lange.
Ja, ich weiß. Irgendwann.
Nein, so schlimm ist es gar nicht. Nein. Das groovt sich absolut ein. Ich habe gemerkt, dass mein größter Freund und Helfer in dieser Situation die Jogginghose ist. Das ist unfassbar bequem. Und ich stehe hier jeden Tag mit der Sonne mehr oder weniger auf. Und der Hahn, der im Garten kräht. Das ist auch noch so eine absolute positive Kehrseite.
Ist ganz witzig, dass ich jetzt heute hier im Podcast sitze mit diesem unfassbar schönen Outfit, was natürlich die Leute, die den Podcast jetzt gerade nur hören, nicht sehen können. Wer das sehen möchte, der geht vielleicht mal auf YouTube.
Genau?
Und
funktioniert doch genauso.
Ich weiß, geht mal auf YouTube und kann nicht nur mich in schönem Weihnachtsoutfit sehen, sondern auch neben mir den Kamin flackern sehen. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass du kein schönes Weihnachtsoutfit hast, aber ich bin ganz ehrlich, im Gegensatz zu mir kackst du heute echt richtig ab.
Ich trage einen Rollkragenpulli, der ist absolut stillos. Mickey Beisenherz lässt grüßen. Und ich sitze hier auf einem wirklich sehr, sehr edlen antiken Stuhl. Der kommt aus dem 16. Jahrhundert. Das ist ein sehr edles Teil. Das ist ein Familienerbstück. Der war vorher, glaube ich, in Frankreich, in Paris. Und ich kann mich in dieser Story auch absolut vertun und absoluten Mumpitz erzählen. Aber es klingt verdammt cool, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe, wie mein heutiges Setting, vor allem für die Zuschauer, die zuschauen, was sonst, quasi so ein bisschen ja, schön ausschmücken hier.
Aber du weißt ja, dass ich relativ leichtgläubig bin und deshalb triggern mich solche Geschichten über alte Stühle immer sehr. Und ich finde es erstmal richtig sexy, dass du solche Sachen sagst und über alte Zeiten sprichst. Vielleicht hast du noch irgendeinen Namen von dem Künstler parat, der diesen Stuhl vielleicht designt hat oder so?
Ja, der Stuhl stammt aus der französischen Großfamilie der Joisieux, der Stammbaum geht, dieser Familie geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Und wenn man das weiterverfolgt nach oben, ne, in die Neuzeit, kommen irgendwann wir.
Oh, geil.
Crazy, oder?
Mega geil.
Krasse Geschichte. Weißt du, was auch noch eine krasse Geschichte ist? Wir waren letztes Jahr auf Island. Und wo wir schon über den Weihnachtsbraten, den traditionellen, gesprochen haben, gibt es in Island auch eine heftige Tradition. Weiß auch jeder, fällt mir gerade so ein. In Island essen die Leute Walspeck inklusive der Haut und es stinkt fürchterlich.
Wieso sagst du die ganze Zeit, dass das alle Leute wissen würden? Weil ich kannte bisher beide Facts noch nicht. Ist es, weil du jetzt sagen möchtest, dass du solche Sachen grundsätzlich weißt und dass die Hörer somit dir mental unterlegen sind? Ich auch? Oder worum geht's hier?
Ich habe letztens gesagt, dass ich mehr lesen wollen würde. Einfach nur, weil es momentan irgendwie cool ist zu lesen.
Cool.
Und ich habe es gemacht. Und jetzt habe ich unfassbar viel Wissen.
Was hast du denn gelesen? Was hast du denn gelesen, bitte? Was dich jetzt in dieser kurzen Zeit so krass schlau gemacht hat, hm?
Also momentan auf meinem Nachtkissen liegt das Buch von Benjamin Stuckrad-Barre und Martin Suter. Alle sind so ernst geworden. Darüber hinaus lese ich momentan auch noch Moby Dick und die sieben Fische. Kennt auch jeder das Buch. Und die kleine Raupe Nimmersatt.
Weißt du, was super witzig wäre? Benjamin Stuckrad-Barre, die haben ja wirklich einen unfassbar krassen Promo-Run gemacht für dieses Buch, was du jetzt gerade liest. Und es wäre doch jetzt super lustig, wenn wir quasi jetzt hier auch so einen kleinen Teaser aufnehmen würden für dieses Buch, so in unserem Stil. Vielleicht machen wir das so ein bisschen Freestyle jetzt einfach. Also ich habe noch nie ein Buch beworben, weil ich ja relativ wenige Bücher lese. Und dann würden wir das einfach so verarbeiten, ne? Weil wir haben das jetzt ja hier auch alles mit Video und würden das in die Story hochladen. Dann taggen wir ihn und vielleicht findet er das ja so gut, dass er das dann auch bei sich published. Und dann wären wir quasi, dann hätten wir quasi eine offizielle Rezension und Werbung für ein Buch gemacht, das wir beide noch gar nicht zu Ende gelesen haben. Wäre das nicht super? So machen das nämlich die Kids im Internet. Also Sachen bewerben, wovon sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Das können wir doch, oder?
Absolut. Wir könnten auch einfach nur auf die Amazon-Seite gehen und da eine Rezension schreiben, einen Screenshot bei uns in der Story hochladen und Benjamin Stuckrad-Barre und Martin Suter eben taggen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ey, unfassbar. Heute geht es übrigens richtig ab. Ich werde gerade schon wieder angerufen von einer Nummer aus Flensburg, Schleswig-Holstein. Es könnte also sein, dass ich jetzt endgültig bei irgendeinem Gewinnspiel oder bei einem Online-Casino vielleicht gewonnen habe.
Du weißt, was in Flensburg los ist, ne?
Nee, was ist denn los?
In Flensburg kriegst du die Punkte für einen Führerschein.
Ach ja, ist das so?
Ist da irgendwas passiert in letzter Zeit bei dir? Bist du offen für ein Weihnachtsgeschenk, das du absolut nicht auf deiner Wunschliste hattest?
Ich wäre offen, ja. Also ich bin jetzt gerade noch so, also jetzt so vor Weihnachten nehme ich Geschenke gern an. Ab morgen wird's schwierig. Ja, ich rufe vielleicht gleich mal zurück. Die Nummer sieht auf jeden Fall ziemlich sketchy aus. Ah. Was ist denn das für eine Nummer?
Also 461. Ich habe noch einen weiteren Fact, den jeder weiß.
Entschuldigung, vielleicht könnten ja die Hörer mal eben recherchieren, was die Nummer 0461 am Anfang bedeutet. Könnte jetzt sein, dass ich mir krass selber ins Knie schieße und das irgendwie das Finanzamt ist oder Bundesverkehrsbehörde.
JVA oder so.
JVA, vielleicht gehe ich morgen in den Knast, aber dann habt ihr es da zu Hause als Erste gewusst.
Es lohnt sich also immer wieder einzuschalten, wie auch nächste Woche. Da ist nämlich das große Jahresabschluss-Special, wie auch jetzt das große Weihnachts-Special ist, haben wir nur noch Specials für euch. Bum, 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 bum. Richtig gut. So, kommen wir zum nächsten Special und das ist ein absolutes Wissens-Special. Habe ich nämlich auch gelesen, weiß jeder. In Wales, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ne? In Wales gehen die Leute verkleidet als totes Pferd von Haustür zu Haustür, um Essen und Alkohol zu erfragen. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein noch gruseligeres Halloween, weil es nicht an Halloween stattfindet und jeder weiß, dass Halloween ist, sondern eben in Wales mit einem toten Pferd. Also du verkleidest dich als totes Pferd, du schlüpfst nicht in wie in so ein totes Kamel mit der Julian Pilcher Folge und gehst dann von Haustür zu Haustür und fragst dann eben nach Essen und Alkohol. Bringt anscheinend Glück. Wer wusste das?
Das ist der Grund. Das ist der Grund. Es bringt Glück. Also an Weihnachten verkleiden sie sich als totes Pferd und gehen von Haustür zu Haustür.
Ja.
Aber warum? Hast du dir ein paar Background-Infos?
Nee, ich wollte dann auch nicht weiterlesen.
So liest du also Texte und du glaubst, dass dich das effektiv schlauer macht?
Es macht mich schlauer. Also es macht mich schlauer. Es macht mich gebildeter und klüger.
Aber inwiefern bereichert mich das jetzt, ne, als der, dem du jetzt dein Wissen auf die Nase drückst, dass ich jetzt weiß, dass in England Leute mit als totes Pferd verkleidet von Haustür zu Haustür gehen, weil ich kann jetzt dann natürlich mit dieser Geschichte absolut überhaupt nicht bestechen, denn bei der erstbesten Nachfrage meines Gegenübers, dem ich das jetzt ja wiederum auf die Nase binden möchte, gehen ja Informationen, das ist wie so stille Post, weißt du, wenn dann so, wenn du am Anfang anfängst und bei der fünften Person hast eine ganz andere Geschichte, weil dann erzähle ich nämlich irgendjemandem, dass in England Leute ihr totes Pferd mitnehmen, um das an der Haustür irgendwem zu schenken, weil das dem, der das tote Pferd geschenkt bekommt, Glück bringt.
Genau. Das ist natürlich jetzt etwas entfremdet, also inhaltlich nicht mehr ganz so korrekt, wie ich es vorgetragen habe. Ich verstehe also absolut deine Theorie, aber es unterstreicht das Argument, dass man sagen kann, ey, Weihnachten ist nicht gleich Weihnachten, das sieht in der ganzen Welt oder auf der ganzen Welt sehr, sehr unterschiedlich aus. Wie zum Beispiel in Wales, da verkleidet man sich als totes Pferd. Ist das nicht unglaublich? Das wissen alle.
Ja, okay, dann ist es unglaublich. Schmierig. Finde ich gut, finde ich einen guten Fact, den werde ich am Weihnachtstisch morgen mal bringen und guck mal, wie überrascht alle sein werden und wie krass ich dann alle einfach abblitzen lasse, wenn sie mehr Informationen von mir wollen. Sag ich, ist mir doch scheißegal, lest doch mal ein Buch, bild dich doch selber weiter, forsch doch auch mal nach, geh doch mal hin und check doch mal was, nicht immer nur alles, was hier in den Massenmedien kursiert, auch mal selber hinterfragen.
Sind wir dann Massenmedium?
Auf jeden Fall. Wir, nicht alle Podcasts, aber wir sind so krass. Wir sind die heftigsten Systemtrottel von allen. Also wir sind wirklich die, die den Konsum, also wir sind ja so krass Sellout, dass wir halt auch einfach wirklich, wir treten ja alles breit. Ich würde auch wirklich alles bewerben. Ist mir scheißegal. Also wenn morgen irgendjemand zu mir sagt, keine Ahnung, hast du Bock Werbung zu machen für Düngemittel, was ganz klar auch die Umwelt verpestet, würde ich sofort sagen, auf jeden Fall. Mir geht es eigentlich nur ums Geld. Also wenn die gut bezahlen, auf jeden Fall, wird alles bewerben.
Ja, das ist auch eine Haltung.
Ja.
Das ist wichtig, auf jeden Fall eine Haltung zu haben.
Ja. Nee, da bin ich auch gerade zu stehen. Genau. Und am Ende muss man sich immer fragen, was bringt einem mehr? Ein Mensch zu sein, der sich selber im Spiegel angucken kann, oder so unfassbar reich zu sein, damit ich alle Leute, die mich kritisieren kann, einfach zuscheißen kann mit meinem Geld. Weißt du, weil ich dann sagen kann, so, ist mir scheißegal, kritisiere mich doch, ich kaufe dein Leben. Ich kaufe dein Haus, in dem du wohnst und mach's dann einfach platt mit einem Bulldozer. Einfach weil, keine Ahnung, einfach so, weil ich sag so, yo, du kritisierst mich halt danach nicht mehr. Wollen wir doch mal sehen, wo du wohnst. Weil wenn du in dein nächstes Haus ziehst, mache ich das auch platt mit einem Bulldozer. Ich habe so viel Geld, ist mir völlig egal.
Ja, das ist drastisch. Wie gehst du mit Freunden um? Also hast du viele Freunde? Jetzt, wenn ich mal so tun würde, als ob ich dich nicht kennen würde, hast du viele?
1, 2, 3. Also 3 oder so habe ich, 3. Die ich schon als Freunde bezeichnen würde. Und die würde ich, ja, also Freunde, also die sind halt schon mit mir befreundet, weil ich halt auch krass berühmt bin. Und weil ich halt ja auch schon jemand bin, der erkannt wird in der Öffentlichkeit. Und aber ich kann es verstehen.
Ist aufgrund deines Körpers, aufgrund der Muskeln, ne? Haben wir ja letztens noch gesagt. Das ist einfach dieser Astralkörper.
Das war vorher. Aber seit ich jetzt halt auch einfach krass berühmt bin, sind halt schon echt einige Freunde dazugekommen. Also 2. Vorher waren es ja nur einer und jetzt sind es halt 3. Und die sind halt wirklich dann aber auch jetzt besonders gute Freunde, würde ich die halt auch betiteln, weil die gehen wirklich nie wieder weg. Weil was die für mich durch mich alles bekommen, in jedem Club, wo wir hingehen in Köln, direkt vorbei an der Schlange, direkt rein, direkt Tisch, direkt Flasche Moët auf den Tisch und dann Bottles Poppin. Ich sag das sehr oft, weil ich bin ja öfter in Clubs.
Du bist also sehr wortgewandt, was das auch angeht. Das ja. Jargon ist ja quasi, es liegt dir zu Füßen.
Ja.
Gut, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie man da wieder rauskommt aus diesem Schlamassel, weil
weihnachtlich, oder?
Richtig weihnachtlich. Das Fest der Liebe. Du hast vorher ganz großkotzig angekündigt, dass das Zusammenkommen verschiedener Menschen besonders wichtig sei. Und du aber auch mit Ansage, quasi mit dem Reichtum, den du hast, plättest einfach Häuser anderer.
Ja, das Ding ist, ich hab wirklich sehr wenige Freunde, aber dafür habe ich einfach eine sehr, sehr große Familie. Ich hab so 34 Cousinen und Cousins, so dass man irgendwann gar nicht mehr rafft. Weiß nicht, bin mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt in einem Dorf aufgewachsen bin oder in einer Kommune. Ich bin mir nicht sicher, es könnte beides gewesen sein.
Gibt's da auch schon so einen Familien-Scharan, der quasi von den ganzen Familienmitgliedern einfach nur genutzt wird, damit man da von A nach B kommt und ein Anruf mobilisiert das ganze Dorf?
Ja. Sowas ist schon mal passiert und deshalb das Ganze und der zentrale Punkt bei uns ist halt die Kirche. Geht ihr eigentlich, wie ist das bei euch an Weihnachten? Seid ihr zusammen in den Gottesdienst gegangen?
Vor einigen Jahren ja und dann hat es irgendwann einfach aufgehört.
Wieso?
Primär genau dann, als ich mit dem
Crack angefangen habe. Da sind wir nicht mehr hingegangen, aber da kamen wir auch nicht mehr rein. Pfarrer,
nachdem bekannt wurde, dass ich einfach nur den Klingelbeutel klau, ja, habe ich Hausverbot bekommen.
Zu Recht, boah, das ist richtig räudig. Einmal tief in den Klingelbeutel greifen, beim Klingelbeutel rumgehen, das ist ja wirklich, gibt es irgendwas moralisch Verwerflicheres? Das wäre ja furchtbar. Und vor allen Dingen sitzt du in so einer Reihe eingefercht mit so 10 Leuten und jeder sieht's, aber du guckst alle so böse an und bedrohst sie direkt so drastisch, dass keiner dich da irgendwie anfacken will.
Wäre es nicht sau witzig, also oder vielleicht ein Spartipp, moralisch verwerflich, allerdings nicht illegal, wenn du aus dem Klingelbeutel klauen würdest.
Wieso ist das denn nicht, verboten? Das ist doch verboten.
Ist es verboten? Wo steht das? Zeig mir mal das Gesetz. Soll mich erstmal jemand anzeigen, wo kein Kläger, dann kein Richter.
Sehr gut.
Herr Pfarrer.
Ja, du hast
also
recht.
So weit kommt's noch. Das ist natürlich für die Armen und für die Bedürftigen, aber was, wenn ich auch arm und bedürftig bin und mir einfach das neue iPhone nicht leisten kann, das unter dem Weihnachtsbaum jetzt nicht liegen wird, dann muss ich mir doch selber holen.
So oder so musst du mal überlegen, dieser Klingelbeutel ist ja für die Armen und Schwachen und die sind jetzt ja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, sind vom Grundgesetz eh ausgenommen, oder was haben die davon? Also was bringt dir denn das Grundgesetz, wenn du auf der Straße wohnst? Bringt da nichts.
Und was ist per Definition armer Schwacher?
Per Definition?
Ein Schwacher, ja. Wo steht, muss ja irgendwo, wir sind in Deutschland und Deutschland ist natürlich sehr, sehr erpicht daran, eben alles wirklich regelkonform zu beschreiben, damit es schwarz und weiß gibt. Das ist absolut nicht rassistisch gemeint, aber man versucht eben das Gesetz so aufzustellen, dass man weiß, in welchem Rahmen man sich auf der gesetzlichen Grundlage bewegen darf, kann, soll.
Also laut Definition würde ich sagen, eine Person, die arm und schwach ist, in meinem Auge ist es jeder, der nicht so viel Geld hat wie ich. Also jeder, der weniger Geld hat wie ich, ist für mich ein Obdachloser, kann ich fast sagen. Also ist
tendenziell jeder, der so einen kleineren Fernseher hat.
Genau, also wer nicht so eine Glotze hier stehen klauen. Hat, der ist eigentlich für mich jemand, dem das Geld aus dem Klingelbeutel eigentlich zusteht.
Und wie ist das jetzt geregelt, wenn ich als offensichtlich armer Obdachloser quasi, ne, aus deiner Definition jetzt in der Reihe, in der Kirchenreihe sitze und der Klingelbeutel geht an mir vorbei und ich würde mir dann einen Zehner rausnehmen. Ist es dann Diebstahl oder ist es einfach nur, das ist ja mein Geld?
Nee, ist ganz klar das Recht des Stärkeren. Also da bist du halt einfach der sich da das ist halt wie im Tierreich mit der Nahrungskette. Du musst dich da ja selber hocharbeiten und der Klingelbeutel ist deine erste Chance, um zu sagen, jetzt an der Stelle nehme ich mir, was mir zusteht.
Und vor allem, du musst den Angreifer mit absoluter Überraschung blenden. Also in der Kirche ist ja meistens recht ruhig. Und wenn du quasi in den Klingelbeutel reingreifst, um dir einen Zehner rauszunehmen, und das sieht jemand, und der würde dann so quasi mit Hand vor dem Mund quasi sagen, hey, Entschuldigung, das geht fein nicht, was sie machen. Den einfach so heftig anschreien, damit die ganze Kirche mitbekommt, dass der Typ jetzt eindeutig irgendwas Falsches gesagt hat. Und dann deutest du noch auf ihn und sagst dann,
der hat den Messdiener betatscht.
Genau. Danke. Sowas.
Irgendwas Sensibles. Gut, ja. Kommen wir davon kurz weg, weil es ist eine Weihnachtsfolge. Heute geht es ja um Liebe. wo ich eigentlich ursprünglich drauf hinaus wollte, ob ihr in der Kirche gewesen seid und ob bei euch auch denn, weil am Anfang, ich habe ja das Krippenspiel erzählt. Ursprünglich heißt es ja Krippenspiel. Wurde es bei euch auch aufgeführt? Wurde es bei euch auch aufgeführt? Gab es eine Vorführung in der Kirche?
Ja. Es gab eine Frühmesse, irgendwann nachmittags, glaube ich. Da gab es dann auch das Krippenspiel mit den Kindern. Und dann, wir sind meistens irgendwann, weiß nicht, um 17, 18 Uhr, glaube ich, in die Kirche gegangen. Und dann hätte es noch eine Spätvorstellung gegeben.
Jetzt kommt der absolute...
klingt so wie so der 23-Uhr-Film mit Überlänge.
Das ist dann die unzensierte Version, wo dann auch Maria Sex hat mit dem Heiligen Geist und du halt alles siehst. Und du erstmal so denkst, das ist quasi so das Behind the Scenes, wo man sich so denkt, wie hat denn der Heilige Geist jetzt Maria geschwängert? Das ist doch überhaupt nie passiert. Aber um 23 Uhr ist es passiert. Und dann kriegst du die volle Ladung, um es mal ganz bildtechnisch. Also auf jeden Fall wollte ich nur mal kurz eine Info droppen. Ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich schon wissen, aber Krippenspiel... Da kommt bei mir natürlich immer in den Kopf, dass ich natürlich da einen sehr krassen Bezug zu habe, weil ich da ja mal mitgespielt habe. Ich war ja mal der Josef im Krippenspiel.
Ich war mal der Josef
im Krippenspiel, da war ich relativ jung, so 18, und habe da den Josef gespielt und das war die Rolle meines Lebens.
Aber wurde es nicht entdeckt?
Ich wurde tatsächlich nicht entdeckt, aber obwohl ich diesen Auftritt schon als den Grundstein meiner jetzigen Machenschaften im Internet auch sehe, weil da habe ich das erste Mal so von einer großen Audience eine relativ krasse Rolle verkörpert, obwohl ich im Nachhinein mich tatsächlich ärgere, dass ich diese Rolle spielen musste, denn sind wir mal ganz ehrlich, wer sich ein bisschen auskennt mit der Bibel und so, der weiß, dass der größte Verlierer im Krippenspiel wer ist?
Der Josef.
Der Josef, der weder Sex gehabt hat, noch gerafft hat, dass Maria ihn ganz offensichtlich betrogen hat mit irgendwem, dass diese ganze Geschichte auf einem Seitensprung basiert. Und diese ganze Bibelgeschichte, ist das nicht komplett absurd? Das ist komplett basiert auf einem Seitensprung. Dass die Maria offensichtlich Önker gemacht hat mit irgendeinem anderen Zimmermann oder weiß nicht, vielleicht
mit Bitte, was hat sie gemacht?
Honka Honka mit einem anderen Zimmersmann oder mit einem Kollegen vielleicht vom Josef, während der vielleicht irgendwie, weiß nicht, gerade einen saufen war in einer Kneipe oder so. Oder
wie,
was?
Wie man weiß, ist in Wuppertal da ist schon eine sehr aktive Szene.
Und dann kommt irgendwann der Josef nach Hause und die Maria weiß, jetzt kann sie es nicht mehr geheim halten, weil mit Verhütung war halt so da noch nicht so viel. Und dann sagt sie halt, Josef, ich muss dir was sagen, und denkt sich so, komm, bevor ich es ihm beichte, ich kann es ja mal probieren. Ich meine, ich bin ihn wahrscheinlich danach eh los, was könnte mir passieren? Also versuche ich es einfach mal mit der absurdesten Behauptung, die ich irgendwie am Start habe. Josef, der Heilige Geist hat mir ein Baby in den Bauch projiziert. Und Josef so, okay, das ist ein starkes Stück. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich damit umgehen soll, aber alles klar, ich bin an Bord.
Ich finde es gut, dass du es erstmal sagst und so. Ja. Also Kommunikation ist ja key.
Genau, Kommunikation ist key.
Du hast vorher noch gesagt, dass du den Josef gespielt hast in dem Krippenspiel und 18 Jahre alt warst. Hat die Volljährigkeit in dem Zusammenhang irgendwie eine besondere Bedeutung? Jetzt, wo du auch schon gesagt hast, dass nach 23 Uhr dann die Director's Cut Version in der Kirche abgehalten wurde. Also will ich ganz kurz nachfragen, in welcher Version warst du zu sehen als Josef? Oder hattest du einfach so einen Tagesslot? Du wurdest wie so ein Statist mit einer Tagespauschale einfach gebucht und hattest dann verschiedene Stücke. Und um 23 Uhr wurde es einfach ein bisschen textilfreier.
Naja, also ich sag mal so, die Frühaufführungen waren immer relativ okay, weil da habe ich halt tatsächlich einfach meine Rolle gespielt und war auch relativ im Fokus, so als der halt die Maria da durchbringt durch die Geschichte. Aber dann in der Abendvorstellung wurde es halt für mich dann schon strange so, weil ich halt dann auch während der Heilige Geist mit Maria auch den Koitus, der ja nur sehr menschlich ist, halt auch vollzogen hat, musste ich halt also daneben stehen und ein Brett sägen die ganze Zeit, weil ich ja der Zimmermann war, der parallel quasi geschuftet hat, hat Maria sich mit dem Heiligen Geist, ich sag mal so, versöhnt. Und
du hättest ja auch in der Zeit mit deinem eigenen Holz spielen können.
Das stimmt, aber das wäre tatsächlich der Story nicht so dienlich gewesen.
Muss ja weggucken eigentlich, darfst ja nicht mitbekommen, dass es gerade passiert.
So, genau, ich durfte halt auch überhaupt nichts sehen und dafür muss ich sagen, war es schon schlecht bezahlt. Ich habe so eine Tagespauschale bekommen von 50 Euro, das war halt normal für so einen Drehtag. Aber es war ein guter Auftritt, es war ein guter Einstieg ins Business. Und ich bin auch ganz froh, dass ich im Nachhinein gemacht habe. Ich habe gute Connections jetzt auch zu anderen Schauspielern und so. Zum Beispiel der Schauspieler, der den Esel gespielt hat, mit dem bin ich heute sehr gut noch befreundet. Ja.
Ist das nicht dein Freund Dwayne The Rock Johnson?
Dwayne Johnson. Der ist heute noch, genau. Der hat eine bessere Karriere gemacht als ich. Tatsächlich.
Da fällt mir ein, nachdem wir ja schon öfter mal über dieses Krippenspiel gesprochen haben, bei dem du mitgewirkt hast, wäre es eigentlich nur sehr, sehr witzig gewesen, dieses Krippenspiel vielleicht mal nachzuspielen, um deine schauspielerische Karriere wieder auf die Probe zu stellen.
Oh, das wäre super.
Jetzt ist natürlich Weihnachten schon kurz vor der Tür, also morgen, und ich weiß nicht, ob wir das digital so schnell gelöst bekommen, aber vielleicht nehmen wir uns das spaßeshalber für nächstes Jahr vor.
Das finde ich gut. Lass uns das doch jetzt hier quasi als Versprechen aussprechen. Leute, wir versprechen euch jetzt hier im Podcast Weihnachten 2020, dass wir Weihnachten 2021 euch ein Remake des Krippenspiels liefern werden. Unterzeichnet Niklas und David.
Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
Boah, jetzt haben wir hier natürlich was ins Stein gemeißelt. Das wird uns jetzt auf jeden Fall verfolgen. Wir haben ja sehr aufmerksame Hörer und Hörerinnen. Die werden sich das wahrscheinlich notieren und uns dann Mitte des Jahres im Sommer irgendwann so damit konfrontieren und sagen so, jetzt wird's aber langsam Zeit.
Da wäre es doch witzig mal zu fragen, weil würdest du auf Anhieb, man möchte das ja irgendwie vielleicht dann doch realistisch abdrehen. Also ich würde dafür zum Beispiel tatsächlich in den physischen Stall wollen, um das dort abzudrehen.
Klar.
Kennst du jemanden mit Stall? Gibt es bei dir irgendwo im Heimatdorf jemanden mit Stall?
Überall.
In deinem Kinderzimmer oder so?
Ja, genau. Da, wo ich die meiste Zeit meiner Jugend verbracht habe. Da waren auch tatsächlich immer ein Esel und ein Stier. Ich glaube, die gibt es auch noch, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt pass mal auf. Du trittst nicht meinen Heimatort mit Füßen, mein Freund. Das mache ich gefälligst nur mit deinem.
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Ach Mensch, David. Was war das ein Jahr, oder? Ich meine, jetzt dürfen wir noch nicht so krass in Erinnerungen schwelgen, weil das machen wir ja noch nächste Woche und dann noch am 29. in unserem großen Jahresrückblick. Aber trotzdem ist es doch jetzt irgendwie seltsam, jetzt in die Weihnachtstage sich zu verabschieden. Denn irgendwie hat dieses Jahr so halb stattgefunden und halb nicht.
Gefühlt war das Jahr sehr schnell vorbei, weil immer wieder und immer öfter lese ich im Internet von wegen so, ja, irgendwie in 3 Monaten ist schon wieder März, wo ich eigentlich den März von diesem Jahr noch verarbeiten muss, denn der hat ja alles eingeleitet. Ist es kaum Oder ist es schwer verständlich, dass das jetzt ein Jahr schon wieder war? Gleichzeitig ist in diesem Jahr so viel passiert, dass man sich denkt, das war alles in einem Jahr? Also es ist ein sehr großes Paradox, das ich quasi proportional gar nicht in meinen Kopf bekomme. Es ist furchtbar klein und also furchtbar kurz und furchtbar lang alles gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein langes Wochenende war oder einfach nur eine richtig heftige Party, an die ich mich nicht erinnern kann.
Ich vermute Letzteres. Ich vermute sehr stark Letzteres. Ich würde an dieser Stelle, David, dich gerne noch fragen, ob du unseren Hörern und Hörerinnen noch etwas wünschen möchtest zur Weihnachtszeit, weil du bist ja so ein Typ, du bist ja schon so ein Typ, der sehr viel Liebe, genau, du bist ein ehrlicher Typ, der aber auch relativ viel Liebe in sich trägt und vielleicht möchtest du davon jetzt einmal an dieser Stelle aus deinem kalten, eisernen Herz etwas ausschütten in die Welt.
Okay, die Chance kriege ich, finde ich sehr schön eigentlich, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst und mir diese Bühne überlässt. Als hätte ich jetzt auch einen Text vorbereitet, ne? Habe ich nicht. Ich würde sagen, liebe Leute, es ist ein sehr, sehr überraschendes, sehr, sehr aufregendes, nicht immer positiv aufregendes Jahr gewesen, aber dieses Jahr hat doch gezeigt, dass die Menschlichkeit überwiegen muss, um zusammenzuhalten. Die Gesundheit eines jeden ist an allergrößter Stelle. Und das Zusammenkommen über Weihnachten ist natürlich auch eine Traditionssache und die Bräuche wollen wir natürlich auch aufrechthalten. Deswegen feiert so gut es geht, aber mit Bedacht. Das ist erstmal das Gesundheitliche. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, das ich sehr wichtig finde.
Wenn du eine Weihnachtskarte schreibst, die muss ja wirklich relativ groß sein, ne? Weil diese drei Säulen, in die du deine Danksagung staffelst, ist ja schon relativ komplex.
Ist absolut wichtig, den Leuten quasi mehrere Säulen und mehrere Standbeine zur Verfügung zu stellen, weil stell dir mal vor, irgendwas würde nicht funktionieren, dann sagen die so, ja gut, was soll ich jetzt machen?
Komme ich nun zur dritten Säule, Gefühle. Ja, ich bin David.
Darüber sollte ich auch noch sprechen.
Ich habe viele Gefühle. Okay, Entschuldigung, David, bitte.
Also, Säule Nummer 1, Gesundheit. Säule Nummer 2, die Menschlichkeit gegenüber des kommerziellen Weihnachtsfestes, möchte ich sagen, es ist egal, wie groß und wie prächtig geschmückt der Baum ist, wenn alle Familienmitglieder sich davor versammeln können oder die vegane Weihnachtsgans am Tisch in einer perfekten Inszenierung verspeisen können. Das ist, glaube ich, das Wichtige an einer Weihnachtstradition. Deswegen ist das iPhone, das unterm Baum liegen soll, weil der kleine Justin sonst wieder furchtbar schreit. Und mit Justin habe ich überhaupt keinen Klassismus gemeint. Das ist eher sekundär. Und die dritte Säule, und vielen Dank, du hast es schon vorweggenommen, es ist die Gefühlsebene, die sehr, sehr wichtig ist, zu kommunizieren. Denn was ein Mensch fühlt, kann ein anderer Mensch vielleicht sehr schwer nur verstehen. Für empathisch schwächere Leute, ich. Dein Feuer ist übrigens ausgegangen.
Scheiße. Ja, mach bitte weiter.
Ist es eben sehr wichtig, das Ganze menschlich zu gestalten und in der Kommunikation aufrechtzuerhalten. Sprecht miteinander, hört aneinander zu. Ende.
Wow.
Das waren meine drei Säulen.
Das war wunderschön. Das war so schön und so mit so viel Liebe und so vielen Gefühlen, dass ich mich da einfach nur anschließen möchte. Und einfach nur sage, genau dasselbe wünsche ich auch. Ganz, ganz, ganz Deutschland, aber auch allen Leuten auf der Welt, nicht nur Deutschland.
Das sind immer die Liebsten, die einfach nur abschreiben, ne? Ja, mir läuft nämlich eiskalt den Rücken runter und ich bin richtig schön, aber dafür setze ich meinen Namen unter deine kleine Krippengeschichte auch noch von Anfang an.
Genau, so machen wir es. So schließen wir uns aneinander an. Ich muss jetzt auch langsam hier, habe ich so das Gefühl, jetzt mich langsam hier wegbewegen, weil dieses Feuer, was mir hier die ganze Zeit in den Nacken ballt, ist furchtbar warm. Ich sitze ja die ganze Zeit schon vorm Kamin seit einer Stunde. Das ist ja auch heftig für mich. David, Mensch, ich wünsche dir jetzt schon mal ganz, 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 ganz schöne Weihnachtstage. Wir sehen uns ja leider nicht, aber wir sehen uns dann ja in ein paar Tagen wieder und können hoffentlich gemeinsam uns zum Neujahrswechsel nochmal in den Arm halten. Ich wünsche auf jeden Fall dir und deiner ganzen Familie besinnlichste Weihnachten und euch da draußen auch nur das Beste. Habt euch lieb und nutzt die Weihnachtstage, um viel und intensiv Zeit miteinander zu verbringen, denn diese ist jetzt besonders in diesen Tagen sehr wertvoll.
Genau, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten, vielleicht auch nächste Woche. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben ja was ganz Tolles für euch vorbereitet, nämlich diesen Jahresrückblick. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.
Wir sehen.
Ciao, ciao.
Der Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Mein Name ist Paul Ripke und heute geht's um den Podcast AWFNR, Alle Wege führen nach Ruhm, der Paul Ripke Podcast, das ist ein Gesprächspodcast für seichte Unterhaltung. Also du lauschst zwei Menschen, manchmal auch drei, bei einem Telefonat oder einem Gespräch dabei zu, wie sie darüber labern, was in ihrer letzten Zeit so abging. Bei AWFNR rufe ich Leute aus meinem Telefonbuch, interessante Freundinnen aus aller Welt an, neben Poldi, Lola Weipert, Bowser kommen hier auch regelmäßig, Chrissy Martin und Caro Kauer zu Wort. Oder eben auch Menschen, die einfach mich begeistert haben. Jonas Deichmann war da, Jan Ulrich, mit dem habe ich gesprochen. Und grundlegend weiß ich nicht ganz genau, was da in der Zukunft passiert, aber ich rufe Leute an, die ich in der Woche vielleicht auch mal kennengelernt habe und die mich inspiriert haben, um vielleicht euch da draußen auch ein ganz klein bisschen zu inspirieren. Jedes Gespräch überrascht zumindest mich jedes Mal aufs Neue und manchmal kommt sogar dabei raus, dass ich danach mich für ein Praktikum bei Big FM bewerbe und vielleicht sogar das ein oder andere berufliche Erfolgserlebnis feiern darf. Danke, Lola. Dafür, schon mal. Also jeden Dienstag um 16.20 Uhr deutscher Zeit, 420 und so, gibt's eine neue Folge AWFNR. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Podcast auf dem Podcast-Player deines Vertrauens. Viel Spaß beim Hören von Alle Wege führen nach Ruhm.